Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
In einem Doc-Film redet Mirka Federer endlich mal wieder. Dafür schweigt der Roger Federer. Er äußert sich nicht zu der Kritik rund um Sportswashing in Saudi-Arabien. Und er äußert sich nicht über die supergünstige Produktion von seinen On-Schuhe in Vietnam. Geht es um Roger Federer wirklich nur noch darum, möglichst viel Geld zu verdienen? Und wieso leidet sein Image jetzt nach der Karriere so fest wie noch nie? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen bei der Bühnengeflüster, einem Sportpodcast von der CH Media Zeitungen. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, wieder meine zwei Lieblingskollegen hier zu begrüßen. Das sind heute der Etienne Wüemer und der Simon Hering. Salut zusammen.
Hoi miteinander.
Hallo zusammen.
Simon, du bist unser Federer-Versteher. Du bist der, der uns schon seit Jahren immer wieder erzählt, wie Roger Federer sein Leben aussieht. Ist ja schon ein bisschen anders geworden rund um ihn, seit er zurückgetreten ist. Wie verfolgst du ihn momentan?
Ja, so wie jeden anderen auch. Und weil ich habe ja eigentlich keinen Zugang mehr zu ihm, seit er seine Karriere als Sportler beendet hat und eigentlich nur noch als Unternehmer unterwegs ist. Und was mich doch einigermaßen erstaunt, ist, wie doch der Wind gegen ihn jetzt ein bisschen dreht hat. Also meine Wahrnehmung ist, dass er durchaus viel kritischer beäugt wird jetzt in der Öffentlichkeit, als es noch damals war, als er noch Tennis gespielt hat.
Ja, das werden wir definitiv noch ein bisschen einkaufen. Das, was ich jetzt aber gerade starten will, ist der Doc-Film, der zumindest angekündigt ist, wo wir auf Amazon Prime dann wieder können, schauen können, wo ja auch seine Frau Mirka dann endlich wieder mal reden sollte. Ja, was erwartest du denn von diesem Film, Etienne?
Nicht weniger als die beste Doku, die sie je gegeben hat in der Sportwelt. Nein, ist klar, ist eine grossartige Nachricht. Wir haben die meisten von uns wahrscheinlich Bilder noch im Kopf von seinem Rücktritt, seinem Abschied von der Woche-zu-Woche-Sportwelt, wie er halbe Hände hebend, heulend mit dem Nadal Schlussstrich zieht. Wir haben auch noch Bilder im Kopf von seinen Grand-Slam-Titeln. Natürlich, jeder hat ganz viele Erinnerungen mit dem Roger Federer und dass wir jetzt da in Genuss kommen, ihn irgendwo durch hautnah zu begleiten in diesen, korrigiere mich, glaube letzten Tag von seiner Karriere rund um den Abschied bei seinem Laver Cup. Darauf freue ich mich jetzt schon.
Die letzten 12 Tage sind es genau. Ich persönlich hatte ein Ambivalenzgefühl, als das rausgekommen ist. Es ist ja auch nicht mega überraschend. Es hat sich ja eigentlich abzeichnet. Wir haben die Geschichte auch ein bisschen lanciert damals. Weil dort, wo er zum ersten Mal geredet hat mit Medien, mit Schweizer Journalisten in London, seit Ankündigung von seinem Rücktritt, hat es ja auch Kamerateams dabei gehabt. Und dann ist logischerweise, sind wir auf das zu sprechen gekommen. Und dann hat er gesagt, ja doch, ich tue das machen. Aber eigentlich ist das für meinen privaten Gebrauch. Ob und in welcher Form ich das dann mal brauche, sei dann mal dahingestellt. Und eigentlich ist doch klar gewesen, dass er das irgendwie verwendet. Und eben, ich tue mich ein bisschen schwer, ihm jetzt so Kalkül zu unterstellen, aber es ist halt schon ein bisschen, wirkt ein bisschen inszeniert und auch nicht überraschend und spielt so in das Bild hinein, das man inzwischen ein bisschen hat von ihm.
Ich sehe es anders. Die grössten Sportler brauchen die grössten Abgänge. Die grössten Sportler sollen auch irgendwie noch ein Doku bekommen, finde ich. Ist ja nichts anderes als Wertschätzung. Ich nehme an, geht ganz schwer davon aus, er hat sich können auslesen, ob Amazon oder Netflix oder wo auch immer und vor allem wer der Film macht, was für ein Regisseur und können wir nichts anderes als stolz sein darauf als Schweizer, wenn nicht nur der Michael Jordan eine grossartige Doku bekommt, sondern hoffentlich auch der Roger Federer. Also hoffentlich im Sinn von hoffentlich wird sie grossartig, ich zweifle nicht, aber
verstehe mich nicht falsch, ich will das gar nicht kritisieren und werten. Ich finde, man darf sich einfach nicht wundern, wenn es dann nachher inszeniert wirkt. Oder? Wenn du da von Anfang an, okay, jetzt muss ich noch ein Kamerateam dabei haben, irgendein Fotograf. Ich meine, es gibt ja das Bild, es war ja am Donnerstag, glaube ich, kurz nach der 3 am Nachmittag, wo er via Instagram seinen Rücktritt bekannt geht. Und es gibt das Bild von ihm und der Merkel, wo er das nachher gepostet hat. Und dort war auch schon ein Fotograf dabei gewesen, im Hotel Borolac in der Nähe vom Bürkliplatz in Zürich. Und ja, das spielt halt einfach ein bisschen rein und man muss sich dann halt nicht wundern, wenn es ein bisschen inszeniert wirkt. Und dass das halt einfach das Bild, das man von ihm hat, in der Öffentlichkeit doch verändert.
Ja, auf das kommen wir jetzt gerade. Also das Bild von ihm in der Öffentlichkeit ist nicht mehr genau das, was er vielleicht hatte während der Karriere. Etienne, du bist wahrscheinlich jetzt in dieser Runde so ein bisschen mehr der Fan, sage ich jetzt mal, wo das natürlich auch intensiv verfolgt. Simon eher der Kritiker von Roger Federer. Wie nimmst du ihn jetzt nach der Karriere wahr?
Der Vorwurf ist, er ist statt Sportler Litfaßsäule geworden, ist nur noch unterwegs, um seine Sponsoren zu promoten, um seine Beteiligungen zur Schau zu stellen etc. Kann ich verstehen. Mir geht es auch nicht anders. Ich hätte mir gewünscht, dass er, ist jetzt ein schmaler Grad, ich weiss, aber noch irgendwie ein bisschen nahbarer wird bleiben oder wieder werden. Gerade wenn der Fokus, wo während der Karriere verständlicherweise ausschliesslich darf auf dem Sport liegen, wenn der, all der Druck und der Stress ein bisschen vorbei ist, dass man da irgendwie das Gefühl hat, als Schweizer, als Schweizerin, unser Roger Federer in Anführungszeichen, man hat ein bisschen etwas von ihm gespürt. Ein bisschen, meiner Meinung nach, er tritt auf, er gibt ein Interview mal da in der Süddeutschen Zeitung, wie zuletzt passiert, oder er tritt auf.
Das stimmt halt schon nicht. Ich muss jetzt hier reingrätschen und unterbrechen. Das Interview in der Süddeutschen, oder? Das ist ja nicht einfach, man hat angefragt und ja doch, ich mache wieder mal etwas, um über Tennis zu reden, sondern ich kann erzählen, wie das läuft. Der Toni Gottsick, sein Manager, läutet bei den Süddeutschen an, weil ja, im Herbst findet halt der Lever Cup in Berlin statt und wir brauchen die wichtigste oder die grösste Zeitung in Deutschland, müssen dort ein Interview geben, um das zu promoten. Und um das geht es dann in diesem Interview auch, um den Lever Cup, oder? Und nicht um alle anderen Sachen. Also ich meine, er ist ja nicht...
Okay, du erzählst mir, dass ich schwach eingeleitet habe auf den Punkt, den ich eigentlich auswählen kann. darauf auswählen habe ich, dass ich zum Beispiel super gefunden hätte, wenn er sich auch in Basel im Rahmen des Turniers verabschiedet hat. Er hat sich international bei seinem Laver Cup verabschiedet. Seither einen offiziellen Auftritt im Rahmen des Tennis in der Schweiz hat es nicht gegeben. Er sagt ja, das brauche ich nicht, oder korrigiere mich, es wird mir zu emotional etc. Da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, ihm dass es so eins zu eins abzukaufen. Und das wäre eben eine Möglichkeit gewesen, wo ich meine, mit eine vergebene Chance irgendwo ein bisschen spürbar und nahbar für die Schweizer Tennisfans.
Ja, einverstanden. Es ist das Problem halt einfach, dass wenn er öffentlich auftritt, dann ist es halt immer im Zusammenhang mit seinen Sponsoren. Kann man so machen, aber wenn er dann im Interview sagt, ja, ich verfolge Tennis immer noch und viel mehr, als ich gedacht habe, es macht mir Freude und so, aber es wirkt so abdroschen. Weil man sieht ihn ja dann gar nicht beim Tennis und er redet ja gar nicht über das Tennis oder über den Sinner oder über den Djokovic etc. Es gibt auch keine Möglichkeit, ihn dazu zu befragen. Das kommt ja noch dazu, oder? Also seine öffentlichen Auftritte sind im Prinzip Promotion für einen Laver Cup, Werbung für On. Jetzt ist er in Thailand. Das ist, glaube ich, höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit Aktivitäten von Uniqlo, auch ein Sponsor von ihm. Und das ist halt einfach, irgendwo durch wird es dann problematisch, wenn du sagst, ich verfolge das, und das ist mir immer noch wichtig, aber das, was du dann lebst, vorlebst, entspricht dem gar nicht unbedingt.
Hat er dann keine Lust auf ständige Aufmerksamkeit, ständig im Mittelpunkt zu stehen? Oder wie?
Ich glaube, es ist mega, mega schwierig zu sagen. Ich habe ein vollstes Verständnis für das. Ich habe ja auch Verständnis gezeigt dort, wo er gesagt hat, ich will in Basel die Verabschiedung nicht mehr. Ja, andererseits hat er natürlich auch hat ja die Sponsoren und hat dort auch Verpflichtungen und die nimmt er wahr. Und mein Eindruck ist schon, ich meine, er hat ja auch die Freiheit, jetzt das zu machen, was er Lust drauf hat und zu allem anderen Nein zu sagen. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, er hat ein bisschen das Gespür verloren, wie die öffentliche Wahrnehmung inzwischen ist. Ja? Und das ist etwas, was ich den Eindruck habe, hat ihn immer sehr auszeichnet. Ich meine, wir müssen keine Illusionen machen. Er führt seit 25 Jahren ein Leben, das nicht viel mit unserem Leben zu tun hat. Und für das ist er unglaublich nahbar und authentisch geblieben. Und so erlebe ich ihn auch das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, im letzten Sommer. Er ist immer noch der gleiche, oder? Aber er wird halt nicht mehr als Tennisspieler wahrgenommen. Und er ist als Tennisspieler gross geworden. Und ja, das verkörpert er halt nicht mehr. Und du hast das Wort ins Maul genommen. Und ich finde, es ist auch nicht falsch. Eine wandelnde Litfaßsäule, oder?
Simon, du hast eine Analyse geschrieben, wo es auch darum geht, wie er eben nicht darüber redet, über Saudi-Arabien redet er nicht, er redet nicht über On-Produktion und so weiter und so fort. Unter dieser Analyse, die natürlich dann bei uns auch in den Shownotes verlinkt ist, für die, die es gerne noch lesen wollen, unter dieser Analyse hat es sehr viele Kommentare gegeben und alle sehr, sehr kritisch gegenüber unserem einstigen Gott Roger Federer. Wieso hat sich der Wind so drastisch gedreht?
Also ich persönlich bin, muss ich vielleicht vorausschicken, gar nicht so überrascht, weil er hat die Sachen immer schon gemacht und er war immer schon sehr diplomatisch gewesen. Und er hat ja zum Teil auch ein bisschen das Teflon-Image, dass er sich nicht äußert zu Wahlen, Abstimmungen, zu Menschenrechten, zu ja, Saudi-Arabien-Item. Aber dass es jetzt so gedreht hat und dass es viel stärker wahrgenommen wird, ist aus meiner Sicht eindeutig und ausschließlich darauf zurückzuführen, dass er halt einfach nicht mal Sportler in Erscheinung tritt, sondern halt nur noch als Unternehmer und als Geschäftsmann. Und er vertritt dort seine eigenen Interessen. Natürlich, als Sportler machst du das auch, aber da ist jeder stolz an den Schweizer gewöhnt. Die wichtigsten grossen Turniere, tut noch vier verschiedene Sprachen parlieren, super sympathisch. Und das fällt halt jetzt einfach weg. Und was bleibt, ist das, was er vorher auch schon seit 10, 15 Jahren gemacht hat. Also ich meine, wenn man bedenkt, die erste Südamerika-Tournee hat er 2013 gemacht, eine Woche lang rumgechattet, 10 Millionen abgesandt in dieser Zeit. Und das macht er jetzt halt weiter und ist auch sein gutes Recht, aber durch das hat sich halt jetzt die Wahrnehmung verschoben.
Aber ich glaube, es könnte ja schon auch sein, dass es ja auch bewusst irgendwo gewählt ist. Weil eben, du kannst ja auch nach der Karriere noch im Sport irgendeine Funktion haben. Oder dort eben bei der Turnierpräsenz sein und. Aber er ist eben nur noch bei den Sponsoren effektiv präsent.
Ja. Also ist die Frage. Sorry.
Nein, aber also das ist ja wie auch bewusst ein bisschen von ihm so gesteuert, oder? Und ist dort vielleicht das, dass er nicht wirklich realisiert, okay, was ist den Leuten wichtig, oder ist es ihm einfach schlecht egal und dafür verdient er ein bisschen mehr?
Schau, das ist ganz schwierig für mich zu beurteilen. Hat das Gespür verloren? Ist es ihm egal? Ich tendiere ganz klar zum Ersteren. Oder vielleicht ist es ihm auch ein bisschen egal. Ich meine, jetzt ist er in Thailand, vielleicht bekommt er gar nicht so viel mit davon, wie jetzt gewisse kritische Artikel auch zu ihm erscheinen. Ich glaube es zwar nicht, er kriegt das Sammy schon mit. Aber eben, es gibt auch so Nuancen, und ich muss sagen, das ist eigentlich vielleicht nicht unbedingt so geschickt. Oder? Dann gibt er das Interview in der Süddeutschen zum Labour Cup und nachher ist die logische Frage, die der Journalist von der Süddeutschen stellt, wie sieht es denn eigentlich aus mit Saudi-Arabien? Saudi-Arabien tut ja überall im Sport im Rahmen von einer Tourismusoffensive extrem viel Geld investieren. Und logischerweise auch das Tennis will dort hin, weil man geht immer dort hin, wo es viel Geld hat. Oder? Und nachher gibt der Federer zwar schon eine Antwort und sagt irgendetwas von Angebot und Nachfrage und es sei wichtig, dort hin zu gehen, gerade wo das Tennis noch nicht so vertreten ist, das fördert den Sport, aber er sagt zum Beispiel das Wort Saudi-Arabien nicht. Und wenn die Nachfrage kommt, ja, ist es dann ein Thema, dass man mit dem Labour Cup auf Saudi-Arabien geht, dann sagt er dann wieder nichts, sondern sein Manager redet. Und das finde ich, es ist extrem clever, aber es ist auch ein bisschen, ja.
Und auch was der Manager sagt, oder? Er sagt, selbstverständlich könnte es ein Thema sein. Ist für mich irgendwo durch ein bisschen schwierig. In meiner vielleicht heilen Welt ist es so, dass der Roger Federer die Stars kauft für seinen Labour Cup und nicht so, dass er sich lässt kaufen. Und ich hätte mir irgendwie wenigstens ein Satz von der kritischen Auseinandersetzung mit Saudi-Arabien gewünscht. Man muss sich ja nicht gerade verscherzen auf alle Ewigkeit, aber man könnte ja sagen, irgendwie, dass man durchaus, dass das dann ein Bedürfnis wäre, schauen, wie es weitergeht oder dass sie Fortschritt machen mit Menschenrechten etc., dass man das Zeug auf dem Radar hat auch. Macht er alles nicht. Vielleicht berechnend, vielleicht einfach, ich glaube bei ihm nicht, dass es aus...
Sicher nicht aus Böswilligkeit,
überhaupt nicht. Genau, nicht böswillig, aber ich glaube auch nicht, dass er einfach nicht daran gedacht hätte, was so etwas könnte.
Kann ja auch ein Statement. Ich weiss es nicht, weil ich meine, er ist seit 25 Jahren in diesem Geschäft. Er hat schon mit Staatsmännern und Staatsfrauen zusammengetroffen, ist auf der ganzen Welt gewesen. Der weiss ganz genau, wie das Geschäft funktioniert. Er hat 4 Kinder, 2 Töchter, 2 Söhne. Da frage ich mich dann schon, ja, was willst du denn auf einen Wert vorleben? Oder? Das, finde ich, muss man schon thematisieren.
Also sein Manager hat ja noch einen schönen Satz gesagt: Sport ist eine Sprache, die jeder spricht. Sport kann Dialog und Veränderung ermöglichen.
Also ja, nein, ist nein, da kriege ich einen Ausschlag. Sorry für den Ausdruck, kalte Kotzen. Oder? Aber ich meine, Gianni Infantino hat von dem fabuliert, der Sepp Blatter hat von dem fabuliert. Das ist alles Humbug. Sport ist Politik, Punkt. Und es geht, primär geht man dort an, wo es Geld hat. Und nicht, es ist keine Entwicklungshilfe. Da geht es um Milliarden. Gerade im Tennis. Und beim Leiber Cup ist genau das Gleiche, oder? Also, ja, man schaut dann nur schon auf, was das für Sponsoren sind dort. Die haben alle ihre Interessen. Und das oberste Interesse ist Geld verdienen. Und
so wirkt es halt einfach, dass man irgendwie das Gefühl vermittelt, Sportswashing, Saudi-Arabien, oh, kann nicht sein, haben wir noch nie gehört, existiert nicht. Das ist der Eindruck, der entsteht und mutmaßlich auch bleibt bei ganz vielen. Und das ist am Ende des Tages einfach schade oder verpasste Chancen.
Ich finde, da rennt man einfach blind rein in die Sache. Auch, ich meine, der Rafael Nadal, ein unglaublicher Sportsmann, extrem bescheiden. Und der ist jetzt Botschafter vom saudischen Tennisverband und sagt, ja, die machen Fortschritte und es ist alles nicht so schlimm und weiss ich was. Ja, aber dann gang doch an und sag, ja, vieles läuft hier nicht gut, aber ich habe hier Fans und ich will hier hingehen und nur das bringt Veränderung. Es ist ja alles auch eine Frage von der Botschaft, wie du das willst verkaufen. Und das vermisse ich dort schon. Das ist einfach unglaublich naiv, was dort dann abgeht.
Aber jetzt haben wir gerade Rafael Nadal gehört, auch Novak Djokovic macht dann dort mit. Im Herbst gibt es das Turnier Six Kings Slam in der Hauptstadt Riad. Und also jetzt sind all die ganz grossen Namen auch dabei. Kann man denn vom Roger Federer tatsächlich erwarten, dass er jetzt der eine ist, der eben an diesem Geld nicht verfällt?
Ja, gerade von all denen, die unglaublich viel Geld verdienen. Also ich meine, der Roger Federer hat mindestens 500 Millionen Vermögen. Es gibt so einige, die sagen, er hat Milliarden geknackt. Ist auch völlig egal. Aber wegen 2 Millionen mehr oder weniger, haben die Leute haben den Luxus zu sagen, nein, das mache ich nicht aus Überzeugung. Und darum setzt sich dort der moralische Maßstab schon deutlich höher an. Ich meine, wenn jetzt einer geht wie der Dominik Stricker, Anfang von der Karriere, und er weiss, wenn ich dort eine Woche spielen kann, kann ich 250'000 Dollar verdienen. Das ist doch ganz etwas anderes. Und vor allem, wenn er dann auch noch ansteht und sagt, schau, ich habe die Karriere, die geht nur 10 Jahre, ich habe nicht 40 Berufsjahre, ich muss schauen, dass ich über die Runde komme. Das ist doch eine ganz andere und eine offene und ehrliche Kommunikation. Aber einer, der so viel Geld auf der Seite hat, oder alle die 8, die dort werden spielen, oder 6 Kings, sorry, die haben das gar nicht nötig. Die haben den Luxus, zu sagen, nein, das mache ich nicht, aus Überzeugung mache ich das nicht. Und sie machen es halt gleich, weil offenbar ist die Gier ja grösser.
Warum machen sie es dann? Weil es heisst, ja, schaut, wir machen das, wir fördern die Jungen, wir machen Next Gen etc., aber wir wollen nicht nur an der Basis Gelder ausschütten, sondern wir wollen auch die Stars bekommen.
Ja, aber das ist ja dann gleich. Weißt, die sind ja nicht, die sind nicht bei Real Madrid unter Vertrag und wenn Real Madrid dort ein Testspiel hat, musst du dort hingehen, weil das ist dein Arbeitgeber. Das sind unabhängige, sind im Prinzip freischaffende Sportler, die können ihre eigenen Entscheidungen treffen und können entsprechend auch sagen, nein, das mache ich nicht, ich mache etwas anderes. Und gleichzeitig, das kommt ja dann auch noch rein beim Sportlichen, es wird immer gejammert, die Tennissaison geht zu lang, es gibt immer zu viele Verletzte, viel zu viele Turniere. Ja, okay, dann spielen sie das Turnier weniger, aber gehen mitten in der Saison auf Saudi-Arabien, weil da kannst du noch 1 Million abkassieren. Das ist doch einfach heuchlerisch.
Sicher gute klimatische Bedingungen dort.
Das kommt noch dazu. Ja. Schon bald gibt es ja wahrscheinlich olympische Winterspiele in Saudi-Arabien. Oder?
Aber wenn wir gerade schon bei dem sind, bei Anlässen, ist dann auch eine Möglichkeit, dass es plötzlich ein wichtiges Turnier effektiv in so einem Land gibt und wo wirklich dann halt sehr, sehr wichtig ist, wo wirklich auch alle Stars sind. Und jetzt sind nur in dem Fall 6, die dann eben ein bisschen Cash bekommen, sondern dass da wirklich eine sportliche Relevanz dort passiert.
Ich glaube, das ist eindeutig die Absicht. Ja, das ist die Absicht von Saudi-Arabien. Und ich glaube, der Grund, warum ein ATP oder ein WTA dort auch mitspielen, ist, dass man irgendwo auch Angst hat, dass die Tour, die sie organisieren, zerbrechen könnte. Und dort sind so die 4 Grand-Slam-Turniere, die zwar nicht zu diesen Tours gehören, sondern ITF, also der Internationale Tennisweltverband, dass die ein Konkurrenzprodukt bekommen. Und ich meine, das wäre ja der Super-GAU fürs Tennis, wenn neben diesen 4 Grand-Slam-Turnieren plötzlich irgendwie 4 Six Kings, Slams oder wie auch immer das denn soll heissen, in Saudi-Arabien stattfindet, im dümmsten Fall noch gleichzeitig und nachher gehen die nicht mehr an die Grand-Slam-Turniere.
Ich glaube, da ist die Erfahrung aus dem Golf.
Richtig,
ist,
ja.
Hat ein bisschen, ist wie ein Schuss vor der Bug für mutmaßlich viele Sportarten, sicher auch das Tennis. Einfach die Angst, dass da so fest mit dem Geld gewedelt wird. Und man darf nicht vergessen, das Tennis ist ja nicht ein Sport, wo Tausende von Spielerinnen und Spielern auf grossem Fuß leben könnten, sondern das grosse Geld kassiert die besten 50
pro Nein, das grosse Geld vielleicht sogar nur die ersten 5, oder? Die ersten 50 leben gut davon, die ersten 100 leben davon und hinter dran wird es dann schon eng.
Gut, dann korrigiere ich mich, leben 50 vielleicht gut davon pro Geschlecht. Und wenn da auf einmal eine zahlungsfähige Konkurrenz rum wäre, das wäre eine absolute Katastrophe für das Tennis. Und von dem her gesehen kann ich es verstehen, dass man irgendwie die Strategie verfolgt, lieber einbinden, als irgendwie auf die Barrikaden gehen und plötzlich Gefahr da ist, dass namhafte Konkurrenz aus dem Boden rausgestampft wird. Diesen Aspekt kann ich durchaus verstehen.
Ja, habe ich auch Verständnis dafür, ja.
Jetzt, der Roger Federer schafft es ja irgendwie gleich trotzdem, dass wir jetzt eben, wir jetzt auch Kritik äußern und eben, man hat wirklich das Gefühl, sein Image leidet ein bisschen. Aber er ist ja trotzdem noch bei extrem vielen grossen Marken unter Vertrag. Offenbar zieht er immer noch als Werbefigur extrem gut. Er interessiert die Leute immer noch. Das zeigt dann auch, wenn du eine Analyse schreibst und einen Text über seinen Doc-Film, wie viele Leute das tatsächlich lesen wollen. Wieso ist die Faszination trotzdem noch da und wieso funktioniert er trotzdem immer noch sehr
gut? Ich glaube, sein Image, das ist derart gut und über derart lange Zeitspanne aufgebaut. Also, da müssen wir auch ehrlich sein, jetzt zwei, drei kritische Worte oder Texte über fehlende Kritik an Saudi-Arabien etc. wird nicht viel auslösen. Und ich bin überzeugt von dem, das Image, das ist aufgebaut und das wird er auf Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte hinaus noch so können behalten, weil dafür ist er viel zu clever und ich traue ihm zu, weiterhin jedes Fettnäpfchen zu vermeiden, im Sinn von, dass es mal ein wirklicher, ich meine, jetzt können wir uns zwar beklagen darüber, wir würden uns wünschen, mal ein deutliches Wort etc., aber ja, wirkliche Fehltritte hat es nicht gegeben und ich bin auch überzeugt, wird es auch nicht geben.
Ja, ich gebe dir recht und das Image ist ja auch völlig zu Recht so ein Positives. Ich meine, im persönlichen Umgang unglaublich zuvorkommend, nett, kooperativ. Aber ich sage jetzt etwas, was ein bisschen gemein ist, wo du hast angesprochen, wegen den Sponsoren, ist ja immer noch extrem gefragt und natürlich auch bekannt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber es ist ja wirklich ein bisschen wie Teflon, oder? Je glatter die Oberfläche ist, desto mehr kannst du da rein projizieren, oder? Ich meine, wie kannst du gleichzeitig Werbung machen für Luxusmarken wie Rolex, wie Moët & Chandon, wie Mercedes und gleichzeitig für eine Flatrate bei Sunrise, oder irgendwas macht er noch? Kaffeemaschine, Jura.
Schweiz-Tourismus auch.
Schweiz-Tourismus, okay, das ist wahrscheinlich weniger im Geld geschuldet, sondern wirklich ein bisschen Imagepflege, weil die Heimatmarkt ist ihm wichtig, das ist ja unbestritten. Aber ich meine, ja, lange ist das ja aufgegangen mit ist klar gewesen, auf was sein Image aufgebaut ist. Das sind Luxusmarken. Top of the top, Eleganz, Klasse, Stil. Und dann irgendwann hat das angefangen einreissen. Und ich sage, das ist schon 2018 gewesen, als er dann nachher bei Uniqlo einen Vertrag unterschrieben hat. Das ist eine Billigkleidermarke gewesen damals. Also behaftet mich nicht drauf, ich weiss nicht, wie es Image heute ist. Und dort sind ja auch Zahlen rausgekommen, die man durchaus als obszön betrachten kann. 300 Millionen in 10 Jahren. Ja, da schluckt man dann schon leer. Und ich sage nicht, ich wirf nie jemandem vor, wenn er viel Geld bekommt, dann ist er das offenbar wert. Aber man muss sich schon fragen, ich meine, was wird vermittelt? Die Leute verstehen ja gar nicht, für was er steht. Sind es jetzt Luxusuhren, sind es Flatrates, sind es Kaffeemaschinen? Es ist einfach zu viel aus meiner Perspektive. Und ich finde, das hat eigentlich schon wirklich schleichend angefangen vor ein paar Jahren.
Ich habe der Anmoderation die Frage schon gestellt und ich stelle sie jetzt nochmal. Geht es um Roger Federer eigentlich wirklich nur noch darum, viel Geld zu verdienen?
Ich würde zum liebsten sagen, es geht darum, dass er sorgenfrei und schmerzfrei auf der Lenzerheide die Rothornpiste abfahren kann. soll er ja, hört man oder liest man durchaus gern machen. Also ja, ich behaupte jetzt, es geht ihm sicher nicht nur darum, Geld zu verdienen. Er soll das Leben auch geniessen. Jetzt, er hat, ich bin sicher, wir alle unterschätzen das sehr, was das mit einem macht, wenn du so sehr im Rampenlicht stehst, wie kaum ein anderer Sportler auf der Welt, oder einmal sicher nicht viel.
Oder kaum ein Mensch auf der Welt.
Genau, dann ist es auch okay, wenn man jetzt mal sich ein bisschen zurückzieht und irgendwie probiert, ein annähernd normales Leben zu leben. Also wo ich übrigens die Schweiz als durchaus gut Pflaster dafür würde sehen. Also von dem her, auf deine Frage zurückzukommen, nein, ich glaube, es geht ihm sicher nicht nur ums Geld.
Da muss ich, eben, ich bin ja wirklich nicht der Unkritischste, aber da muss ich ganz klar sagen, nein, und ihn in Schutz nehmen. Das geht sicher nicht. Ich glaube, es ist auch aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinen Sponsoren, die er schon seit Jahrzehnten hat zum Teil und denen ihre Bedürfnisse jetzt auch weiterhin bedienen will und bedienen soll und bedienen muss. Und das macht er ja auch weiterhin vorbildlich und das will ich auch gar nicht kritisieren. Und wenn man jetzt schon so kritisch unterwegs ist wie ich jetzt heute, muss man doch auch noch etwas sagen, was wir nicht angeschnitten haben. Er hat ja immer noch seine Stiftung, wo er sich einsetzt, dass Kinder in Afrika Zugang zur Bildung bekommen. Das ist unglaublich aktiv und das ist sehr bemerkenswert, weil er dort ja auch selber von seinem Privatvermögen sehr viel Geld einschießt, regelmäßig. Das ist etwas, wo man ein bisschen zu wenig darüber redet, kann man aber alles nachlesen in den Geschäftsberichten. Also alle, die behaupten, dass sie gegen ein Feigenblatt zur Image Pflege. Das ist also definitiv nicht der Fall und das ist eine absolute Herzensangelegenheit, wenn man die Geschäftsberichte lesen. Schon beim allerersten hat er jedes Mal ein Editorial geschrieben und da sieht man auch, mit was für Sachen er sich dort auseinandersetzt und wie involviert er dort schon war, wo er noch weniger Zeit hatte. Also das ist auch nach wie vor vorbildlich. Also ich glaube, die Unterstellung, er mache Sachen nur noch für Geld, das ist definitiv zu kurz gegriffen und zu polemisch. Da würde ich mich jetzt wirklich dagegen verwehren.
Ich habe natürlich extra ein bisschen polemisch die Frage auch gestellt. Jetzt vielleicht zum Abschluss kommen. Was würdet ihr euch wünschen vom Roger Federer, dass er es ändert, jetzt möglichst schnell?
Ja, ich glaube, Etienne hat es vorher gut angespielt oder angeschnitten, dass er vielleicht wieder ein bisschen präsenter ist im Tenniszirkus, gerade wo er sagt, das ist ihm wichtig und er verfolgt es immer noch. Ich spüre da schon eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was er sagt und lebt. Und ich glaube, es wäre ja für alle Beteiligten schön, wenn er öfter dabei wäre. Und gerade, ich glaube, auch in Basel, man weiß ja nie so genau, was ist wirklich an dieser Vorgeschichte, wie mit dem Roger Brennwald, dem Turnierdirektor, noch ein limitierender Faktor. Aber dass er dort irgendwann wieder im Publikum würde sitzen, wäre sicher schön für die Tennisfamilie in
der Schweiz. Darf ich noch einen Schritt weitergehen? Ich würde mir wünschen, dass sie sich so nah wieder findet, dass der Roger Brennwald irgendwann das Turnier am Roger Federer übergibt oder verkauft oder was auch immer. Und das wäre das, was dem Schweizer Tennis mit grossem Abstand am meisten würde bringen, wenn es ein Roger Federer-Turnier gäbe, die jährlich. Ich gehe davon aus, dann wäre der Status von Basel als wiederkehrendes Turnier auf Jahre hinaus gesichert, wenn er sich da würde ein bisschen inszenieren, auch dabei bleiben, Topstars anlocken. Ja, es muss ja nicht nur der Laver Cup sein, wo er im Tennis aktiv bleibt. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, einen kleinen Traum, ja, ihn kommentieren zu hören. Ich meine, denken Sie jedes Mal, wenn der Beat Voigt jetzt die Skirennen kommentiert, im Jahr 1 nach seinem Rücktritt. Ist mit ungleichen Ellen gemessen, ich weiss, aber ich würde wieder einschalten und noch so gerne einschalten, wenn der Roger Federer Wimbledon kommentiert. Und von mir aus darf es auch auf Englisch sein, wenn eine SRF-Nummer zu klein ist. Aber ja, das wäre mein zweiter Wunsch.
Und ich wünsche mir jetzt, dass der Roger Federer zugelassen hat und das alles gerade zu Herzen nimmt, weil ich glaube, dann, ja, dann wäre es sicher sehr schön. Ich würde mir auch sehr gerne zulassen, wenn er Wimbledon kommentiert.
Ich glaube, seine Gegendarstellung würden wir abspielen oder drucken.
Genau,
oder?
Also er darf uns auch eine Sprachnachricht schicken und die tun wir dann gerne im nächsten Podcast einspielen, falls er das zugelassen hat. Nein, Spass beiseite. Vielen Dank fürs angeregte Mitdiskutieren. Danke Simon, danke Etienne.
Sehr gern geschehen.
Danke.
Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann könnt ihr es gerne abonnieren, den Podcast-App von eurer Wahl. Und wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen. Weitere Podcasts von CA Media gibt es unter cmedia.ch/podcasts. Ich wünsche eine gute Woche zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.